Servus und ganz herzlich willkommen zur Episode Nummer 26 von Schlagschuss, dem offiziellen Podcast von NHL.com.de. Die Finals sind rum, wir haben den Stanley Cup Champion und wir haben natürlich auch heute wieder Expertise pur mit meinem Leihmate am Mikrofon, mit Stefan Ustorf. Servus Stefan.
Servus Ruppi.
Alles gut bei dir?
Du, bei mir ist alles entspannt. Jetzt ist, ja, die AHL spielt noch, also noch sind wir nicht ganz durch mit Eishockey Mitte Juni, aber nein, gut, das ist alles wunderbar. Das ist auch okay so, wenn man jetzt im Juni endlich mal anfängt, mit Eishockey ein bisschen aufzuhören.
Die Sommerpause kommt jedenfalls mit großen Schritten. Das ist schon die vorletzte Ausgabe vor der Sommerpause. Also insofern, man muss sich schon langsam ans Abschied nehmen, gewöhnen. Aber soweit ist es ja zum Glück noch nicht. Deswegen geben wir heute nochmal Vollgas. Kurz die Inhaltsangabe für euch. Wir blicken natürlich zurück auf Stanley Cup Finale 2025, auf beide Mannschaften, auf die Florida Panthers, die ja den Titel verteidigt haben, und natürlich auf die Edmonton Oilers, die es erneut nicht geschafft haben. Wir wollen die beiden deutschen Hauptdarsteller natürlich auch noch genau unter die übernehmen, Stanley Cup Champion Nico Sturm und Leon Dreisaitl. Und ganz hinten raus schauen wir noch ganz kurz auf den NHL Draft 2025 und auf die anstehende Free Agency. Das soll es dann auch gewesen sein. Wir legen los mit den Florida Panthers. Die haben, wie ich gerade schon gesagt habe, die Titelverteidigung perfekt gemacht. Nach 2024, jetzt auch 25, zum zweiten Mal in ihrer Franchise-Geschichte den Stanley Cup gewonnen. Auch für den Augsburger Nico Sturm ist es das zweite Mal. Zusammen mit Uwe Krupp und Tom Kühnhakel ist er jetzt der dritte Deutsche, der zwei Stanley Cups gewinnen konnte. Und das einen freut, ist halt wie immer auch des anderen leid. Leon Dreisaitl verliert mit den Edmonton Oilers das zweite Stanley Cup-Finale in Folge und bleibt trotz einer ja persönlich eigentlich auch unfassbar starken Saison als erster deutscher Torschützenkönig in der NHL am Ende doch ja unvollendet, zumindest was die Meisterschaft, was den Stanley Cup angeht. Meine erste Frage an dich, Stefan, vom Niveau her. Für dich bisher das beste Stanley Cup-Finale aller Zeiten?
Ja, ob ich jetzt aller Zeiten sagen würde, weiß ich nicht. Da habe ich andere gesehen in der Vergangenheit, ganz früher. Die waren sehr, sehr intensiv. Ich glaube schon, dass man ganz klar sagen muss, dass du mit McDavid und Dreisaitl in einer Mannschaft etwas hast, was wir so wirklich, ja, schon lange, lange, lange nicht mehr gesehen haben. Es sind aber die zwei besten Spieler der Welt auf einem Fleck und es war vom Niveau her die ersten vier Spiele unglaublich. Danach, muss ich sagen, finde ich, hat Florida sich einfach aufgrund ihrer Struktur und mannschaftlichen Geschlossenheit durchgesetzt. Sie waren einfach am Schluss klar die bessere Mannschaft und es hat Spaß gemacht, da anzuschauen. Ich hätte natürlich gerne Spiel 7 gesehen. Ich wollte, dass Edmonton diesen Stanley Cup gewinnt, aber muss ganz klar sagen, absolut verdienter Sieger mit Florida, weil sie einfach die bessere Mannschaft waren.
Und auch ein Stanley Cup Champion mit Nico Sturm, der hat es zum zweiten Mal geschafft, vor drei Jahren das letzte Mal, 2022 mit der Colorado Avalanche. Und man muss ja einfach nochmal sagen, hinter ihm liegen 2,5 absolut frustrierende Jahre bei den San Jose Sharks. Also eigentlich nichts gewonnen, jedes Wochenende und auch unter der Woche voll auf die Socken bekommen. Bei Sturmi kamen dann ja auch noch schwere Verletzungen dazu. Jetzt erst im Januar, glaube ich, war es mit einem Fußbruch. Also eigentlich alles Negative, was man sich vorstellen kann. Und dann kommt im März plötzlich ein Anruf von Bill Seido, dem General Manager der Florida Panthers. Er holt Nico Sturm nach Florida für einen Viertrunden-Pick. Das ist ja eigentlich auch ein absolutes Schnäppchen. Und statt als NHL-Schlusslicht mit den San Jose Sharks aufzuhören, spielt Sturm plötzlich für den Top-Favoriten. Und wie wir jetzt wissen, er gewinnt erneut den Stanley Cup. Also wie unfassbar unglaublich ist denn diese Geschichte, bitte?
Ja, ich glaube, zeigt dir halt auch wieder, wie schnell lebendig Eishockey ist, wie schnell sich in unserem Geschäft alles verändern kann. Und es ist eben, spricht aber auch für Nico, dass er einfach ein Spieler ist, der in dem Sinne tagtäglich seine Arbeit macht, der ein sehr, sehr guter Mannschaftskollege ist und der jemand ist, den du gerne um dich herum haben möchtest, in deiner Kabine haben möchtest, wenn du Erfolg haben willst. Und sowas spricht sich rum, diese Charaktereigenschaft vom Nico ist bekannt und deshalb ist er jemand, den Mannschaften eben am Ende ihrer Saison, wenn sie der Meinung sind, sie haben eine Chance und er ist zu haben, dann schlagen Mannschaften zu, weil du dich einfach auf ihn verlassen kannst und spricht für ihn und natürlich freuen wir uns für ihn, das ist ganz klar. Es ist immer schön, wenn du in ein Stanley Cup Finale gehst mit im Deutschen in jeder Mannschaft, so dass du weißt, dass ein Deutscher den Stanley Cup gewinnen kann. Und wie gesagt, ich freue mich riesig für Nico. Er hat sich das verdient. Er arbeitet jeden Tag hart und deshalb ist er auch ein sehr wichtiger und beliebter Spieler bei seinen Mannschaften.
Und diese harte Arbeit jeden Tag, über die muss man auch noch mal ganz kurz reden, weil das sagt sich so einfach so, ja, der trainiert halt einfach hart. Aber tatsächlich ist es so, er ist der Erste auf dem Eis, wenn das Training beginnt. Er ist immer der Letzte, der vom Eis geht. Also ich habe ihn jetzt in diesen 2,5 Wochen nicht einmal gesehen, dass er als, weiß ich nicht, Drittletzter oder Vorletzter darunter gegangen wäre. Er arbeitet auch mit als Einziger mit einem Skills-Coach auch noch zusammen, macht, während die anderen dann irgendwelche Spielformen machen, macht er selbst etwas, ob das jetzt Abfälscher sind, Face-Offs sind, gechippte Pässe annehmen. Und es ist eben auch dieser volle Einsatz. Also ich habe ihn einmal gesehen, da haben die nach, frag mich nicht, nach einer Stunde Training, die letzten 4 Healthy Scratches, die noch übrig waren, haben einfach so eine 2-gegen-2 Spielform gemacht, auf ein Drittel. Mhm. Und er, also wo du sagst, ja gut, machen wir halt noch ein bisschen, was soll's. Und er hechtet mit dem Kopf voran in die Bande rein, um mit ausgestreckter Hand noch den Puck auf der blauen Linie zu halten. Mhm. Also wie viel Hingabe, wie viel Einsatz willst du denn zeigen? Also es ist absoluter Wahnsinn. Hinzu kommt, was auch nicht leicht ist, er hat jetzt ja kein Finalspiel gemacht, dass er immer gute Stimmung verstreut hat. Also er hat immer gelacht, wenn jemand ein gutes Tor schießt, hat er mit dem Schläger gegen die Bande gehauen, hat angefeuert, hat sich für die Mitspieler gefreut, auch wenn ein Viertrein Kollege oder Konkurrent in dem Fall getroffen hat. Er hat sich viel Zeit genommen für die Medien. Was haben wir für Gespräche geführt über 10, 15 Minuten, wo andere 2, 3 Minuten bekommen? Also ich muss das einfach mal unterstreichen, was er leistet auf dem Eis, was er leistet neben dem Eis, weil das ist immer so leicht gesagt, harte Arbeit. Aber er macht wirklich alles. Und auch dazu noch eine kurze Anekdote. Andere Spieler hocken sich in die Pressbox bei den Spielen, also sprich oben, wo die Medien auch sind und schauen sich das Spiel von da an, essen eine Tüte Popcorn und gut ist. Nico Sturm macht das anders. Der macht ein Workout-Programm im ersten Drittel, lässt sich dann in der ersten Drittelpause irgendwie von den Physios behandeln, im zweiten Drittel macht er Stretching, macht da Übungen, um halt flexibel zu sein. In der zweiten Drittelpause geht er in die Sauna und dann im dritten Drittel setzt er sich mit den Videocoaches in den Raum und schaut sich zusammen mit der Mannschaft noch an. Also ich kenne niemanden, der so hart arbeitet. Man spricht immer davon, du brauchst diese Hingabe, du brauchst, dass du alles reinwirfst. Und für mich bringt er das einfach mit. Deswegen, wie du es so schön gesagt hast, Stefan, für mich der verdienteste Stanley Cup Champion ist Nico Sturm und du bist selber ein GM, ein Sportdirektor in Deutschland. So einen Charakter willst du auch einfach haben.
Ja, natürlich. Ja. Aber wie gesagt, das ist einfach, das spricht sich ja auch rum und das weiß man inzwischen über ihn und diesen Respekt, den hat er sich ja verdient. Er arbeitet unverdient und deshalb ist er jemand, den dann ein Bill Zito eben dazu holt, weil er weiß, dass er sich auf ihn verlassen kann. Und deshalb ist er auch ein Spieler, der unter den ersten 6 für Deutschland ist, der für die Olympiade nominiert worden ist. Da kann man auch, gibt es mit Sicherheit auch Diskussionen, ob der ein oder andere hätte vor ihm nominiert werden sollen. Aber Harry Kreis weiß halt eben auch, was er an Nico Sturm hat. Und er ist die Sorte Spieler, die du in einer Mannschaft brauchst, wenn du gewinnen willst. Und Fakt ist auch, natürlich hätte Nico Sturm die ganze Zeit spielen können. Ja, bin ich auch von überzeugt, dass er die Qualität hat, in dieser Mannschaft zu spielen. Es hat sich halt eben jetzt so nicht ergeben. Die Mannschaft ist gesund geblieben. Er war nicht in der Aufstellung im Finale. Aber wie du schon gesagt hast, das ändert an seinem täglichen Dasein nichts, sondern er ist weiterhin für die Truppe da, er genießt den Erfolg aller anderen Spieler auch und das ist das, was du möchtest, wenn du so eine Mannschaft zusammenstellst oder wenn du Erfolg haben willst, dann ist dein allergrößtes Ziel, dass du 25 Spieler hast, die alles dafür geben werden, dass der Nebenmann Erfolg hat und wenn du das hinbekommst, dann wirst du auch eine erfolgreiche Mannschaft haben.
Also ich ziehe wirklich meinen Hut und wie du so schön gesagt hast, diese Olympianominierung kommt ja auch noch dazu. Jetzt ist er ja jemand, der hat in der Nationalmannschaft noch nicht allzu oft gespielt, weil er halt meistens im Stanley Cup in den Stanley Cup Playoffs sehr, sehr weit gekommen ist, aber als er mal gespielt hat in der WM, da hat er ja auch eine Scoring-Rolle sogar eingenommen, weil in der NHL ist er ein Bottom-Six-Forward, der Unterzahl spielt, der Face-Offs gewinnen soll und halt einfach sehr viel arbeitet. Aber in der Nationalmannschaft kann er ja tatsächlich auch beide Rollen spielen, also sowohl die des Scorers als auch die des Zerstörers, nenne ich es jetzt einfach mal. Also da darf man sich wirklich auf einen ja ganz, ganz wichtigen Mann auch für Olympia freuen. Jetzt ist es so, Stefan, der Stanley Cup kommt jetzt nach Augsburg. Wann er genau kommt, wissen wir noch nicht. Das wird irgendwann im Sommer passieren. Ich schätze irgendwann im August. Wie wichtig ist das denn, den heiligen Gral des Eishockeys mal wieder in Deutschland, in Augsburg zu sehen, für das Eishockey in Deutschland und natürlich auch für alle NHL-Fans in Deutschland?
Das ist natürlich eine schöne Sache, das ist ganz klar. Und ich weiß beim letzten Mal und auch als der Philipp Gruber und der Tom Kühnacke den Cup nach Deutschland gebracht haben, freuen sich die Fans und es ist einfach eine ganz tolle Sache, wenn die Spieler diesen Tag bekommen und ihn wirklich dann an ihren Heimatort bringen können, in die Halle bringen können, in der sie aufgewachsen sind, alle diese Dinge, das zeigt den jungen Kindern aus Augsburg jetzt zum Beispiel, hey, schau mal, da ist einer von uns, der es bis auf dieses Level hin geschafft hat und der hat auf unserer Eisfläche angefangen, der hat in unserem Kraftraum angefangen. Und das ist inspirierend und mit Sicherheit wieder eine große Sache in Augsburg, auf die sich die Fans nicht nur in Augsburg, aber auch Umgebung freuen können, die dann den Tag mit dem Stanley Cup verbringen dürfen.
Dann lass uns reden über diese Florida Panthers, über den Stanley Cup Champion 2025. Sie waren, man muss es so sagen, von nichts und niemanden zu stoppen. Also wenn du die einzelnen Mannschaften auch durchgehst, kein NHL-Topscorer Kucherov bei Tampa Bay. Zweite Runde, die Toronto Maple Leafs, eine gute Mannschaft mit den Core Four, nicht zu stoppen. Dann im Eastern Conference Final von dem bis dahin wahrscheinlich heißesten Torhüter Freddie Anderson. Und jetzt im Stanley Cup Finale, auch nicht von dem Connor McDavid, auch nicht von den Leon Dreisaitl. Stefan, für dich, warum waren die Florida Panthers auch in diesem Jahr einfach nicht zu bezwingen?
Ja, aufgrund ihrer Ausgeglichenheit. Ich meine, wenn du dir das anschaust, Florida, Lindell, Lusterainen, Marchand, Bennett, Barkov, Verhaeghe, Reinhardt, alle über 20 Punkte in dieser Playoff-Serie, was unfassbar gut ist. Ich weiß nicht, ich glaube, statistisch gesehen erst die zweite Mannschaft, die so viele Spieler mit 20 Punkten in einem Jahr hat. Und es war ihre Ausgeglichenheit. Es war ihre Art, Eishockey zu spielen. Diese Mannschaft hört einfach nicht auf zu arbeiten. Und es war nicht so, dass in Edmonton irgendjemand aufgegeben hat oder so. Aber wie sagt man, die sind relentless. Die hören nicht auf. Die sind immer einer mehr. Die gehen immer den extra Schritt. Keiner ist sich für irgendwas zu schade in dieser Mannschaft, weil es wirklich nur um den Erfolg geht. Du siehst es auch, wie sie miteinander umgehen und sie haben auch dieses Jahr bei der Stanley Cup Übergabe etwas gemacht, was ich so vorher noch nie gesehen habe. Und es spricht aber eindeutig für den Charakter dieser Mannschaft. Die gestandenen Spieler, alle die Führungsriege, sage ich jetzt mal, haben sich zusammengesetzt und haben gesagt, wenn wir diesen Stanley Cup gewinnen, dann übergeben wir den zuerst an alle Spieler, die vorher noch nie da waren. Und wenn du dir die Reihenfolge anschaust, wie dieser Stanley Cup übergeben worden ist, Barkov holt ihn ab und gibt ihn an Nate Schmidt, der gibt ihn weiter an, ich weiß es jetzt nicht mehr, aber an alle diese Spieler, die den Stanley Cup vorher noch nie gewonnen haben, weil sie gesagt haben, wir wissen, wie sich das anfühlt und wir wollen, dass die Jungs, die ihn noch nie gewonnen haben, so schnell wie möglich dieses Gefühl mit uns teilen können. Und das ist genau, das spiegelt genau den Charakter dieser Mannschaft wider. Jeder ist für den anderen da, will, dass der Nebenmann Erfolg hat. Und so spielen sie auch Eishockey. So aufopferungsvoll spielen sie Eishockey. Und es ist im Endeffekt genau so, wie du deine Mannschaft haben willst. Du hast sehr, sehr viele, sehr, sehr gute Eishockeyspieler. Jetzt keine in dem Sinne Superstars. Klar, Barkov, Reinhardt, das sind Topspieler in der NHL. Aber Sam Bennett ist ein Mann, der dann die Conn Smythe Trophy gewinnt. Und hinten drin hast du dann natürlich auch noch mit Sergei Bobrovsky den besten Torhüter, sage ich jetzt mal, der letzten drei Jahre, wenn es drauf ankommt. Er ist einfach da, er macht den entscheidenden Save. Und ja, wenn du dann noch einen GM hast wie Bill Zito, der in der Lage ist, Spieler wie Seth Jones und Brad Marchand am Ende einer Saison dazuzuholen, die unfassbar gute Rollen spielen, dann in den Playoffs, muss ich ehrlich sagen, habe ich das so auch, kann ich mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal Trades gesehen habe, die so einen Einfluss auf eine Mannschaft gehabt haben. Und da kannst du einfach nur einen Hut ziehen vor. Sie sind im Augenblick das absolute Nonplusultra im Eishockey.
Ja, das zweifelsohne. Also den Teamgeist hast du angesprochen, auch bei dieser Cup-Übergabe. Da war ja selbst der dritte Torhüter, der hat noch kein einziges Spiel für Florida gemacht, war noch vor den Leistungsträgern. Also die ersten elf Spieler nach Barkov war kein einziger Schlüsselspieler dabei. Also absolut irre.
Ja, und die Spieler, Team hast du auch schon. Ja, Spieler, die nicht einmal im Finale mitgespielt haben, haben den Cup zuerst bekommen. Und das ist einfach, wie gesagt, es für mich zeigt es halt den Charakter dieser Mannschaft. Es zeigt ja ganz genau, worum es bei diesen Jungs geht und was für sie wichtig ist. Und das ist deshalb der Erfolg.
Also Teamgeist ein wichtiger Faktor. Tiefe hast du auch schon angesprochen, auch Brad Marchand schon. Wir müssen über diese dritte Reihe mal kurz sprechen. Brad Marchand, Anton Lundell und Etu Luostarinen. 21 Tore zusammen, 47 Punkte zusammen und das als dritte Reihe. Die beste dritte Reihe, die jemals den Stanley Cup gewonnen hat für dich?
Ja, da müsste ich mich jetzt tiefer mit beschäftigen, aber also, mir fällt keine ein, die so viel Einfluss und so wichtig war für den Erfolg der Mannschaft, weil das ist ja in dem Sinne, das ist ja keine dritte Reihe in dem Sinne. Ich meine, das ist ja eine Reihe, die kannst du gegen jeden spielen lassen, die produzieren für dich, sie sind alle im Plusbereich. Also wie gesagt, das war ein großer Unterschied. Das war mit Sicherheit, die Tiefe war ausschlaggebend. Tiefe und Torhüter waren ausschlaggebend für den Erfolg dieses Finales.
Dann haben wir jetzt schon drei Tees. Tiefe, Teamgeist und Torwart. Jetzt fehlt noch ein Tee. Für mich ist es die Taktik. Also wenn man sich einfach mal anschaut, wie Paul Maurice auch diese Panthers eingestellt hat. In der Offensivzone dieses brutale, gnadenlose, aggressive Vorchecking. Sie haben in den Playoffs 1042 Checks gefahren. Irre Nummer. Neutrale Zone, haben sie es geschafft, die eigene blaue Linie super abzuriegeln, sich so zu stellen, dass Edmonton noch überhaupt nicht durchgekommen ist, trotz der vielen schnellen Spieler. Und in der Defensivzone ist mir aufgefallen, dieses Outboxing haben sie unfassbar gut beherrscht. Also, dass sie den Gegner nicht in den Slotbereich überhaupt reinkommen lassen, haben da natürlich auch die Verteidiger dazu gehabt. Also im Endeffekt die Arbeit in allen drei Zonen auch taktisch beeindruckend, muss ich wirklich sagen. Sehr, sehr gut umgesetzt. Jetzt stellt man sich natürlich als Fan die Frage, warum schafft das Paul Maurice so gut mit Florida? Warum, wenn das doch offensichtlich die Blaupause ist, um ein Meister zu sein, um auf einen Championship-Run zu gehen, warum machen das nicht alle so?
Gut, das probieren ja im Endeffekt alle so. Das sind ja genau die Sachen, die du von deiner Mannschaft möchtest. Und die Nachricht, die vom Trainer kommt, die ist ja nicht wirklich so unterschiedlich. Ich hab schon öfter gesagt und ich sage es auch immer wieder, Eishockey ist im Grunde genommen kein besonders kompliziertes Spiel. Im Endeffekt geht es nur darum, egal welche Nachricht du als Trainer an deine Mannschaft gibst, sie muss jeder befolgen. Und Don Jackson hat es früher immer gesagt und das ist mir immer hängen geblieben, es ist gar nicht so wichtig, was der Trainer sagt in der Kabine, in seiner Ansprache oder in seinem System, sondern es ist viel, viel wichtiger, was innerhalb der Kabine gesagt wird, wenn der Trainer geht. Und ganz offensichtlich ist es ja in Florida so, dass die Message, die Nachricht, die Paul Maurice an seine Mannschaft weitergibt, genauso auch von der Mannschaft weitergegeben wird, wenn er nicht da ist. Wenn die Ansprache vorbei ist, die Mannschaft glaubt an das, was ihnen vermittelt wird. Und mein Gott, warum auch nicht? Sie sehen es ja, 3 Jahre hintereinander im Finale, zweimaliger Stanley Cup-Sieger. Warum sollte ich als Spieler dann nicht das tun, was dieser Trainer zu mir sagt? Weil es funktioniert ja ganz offensichtlich. Und es ist halt diese Kultur und Eigendynamik, die sich entwickelt, wenn du sowas hast. Und mit vielen qualitativ hochwertigen, guten Spielern, die alle am selben Strang ziehen, dann siehst du, was passieren kann.
Den großen Anteil von Bill Seidel und Paul Maurice haben wir damit auch schon besprochen. Bill Seidel hat gesagt, er will den Laden zusammenhalten, will eigentlich jeden einzelnen Spieler, der ausläuft, und das sind einige, da werden wir dann am Schluss dieser Ausgabe nochmal drauf kommen, wenn wir die Free Agents besprechen. Da laufen viele prominente Spieler aus, wie gesagt, wir kommen ja noch drauf. Die spannende Frage für jetzt, um Florida abzuschließen, can Florida repeat? Schaffen sie den Three-Peat? Also die dritte Meisterschaft in Folge, Wortschöpfung aus Three und Repeat. Schaffen es die Panthers ein drittes Mal?
Das wird sehr davon abhängen, wie es jetzt im Sommer weitergeht. Du musst Sam Bennett, Brad Marchand, vor allem auch Aaron Ekblad, wenn du diese Leute behalten kannst. Dann kommen natürlich die Verletzungen dazu. Man hat gehört im Nachhinein, dass Matthew Tkachuk mit einer sehr schweren Verletzung durchgespielt hat, die jetzt mit Sicherheit operativ behandelt werden muss. Das ist eine Frage, wie schnell kann sich die Mannschaft physisch erholen? Ich hatte ja auch dieses Jahr schon mir Gedanken gemacht, wie sie das körperlich überstehen können. Die Florida Panthers sind die Mannschaft in der NHL in den vergangenen 3 Jahren. Es gab noch nie eine Mannschaft, die in 3 Jahren, aufeinanderfolgenden Jahren, so viel Eishockey gespielt hat wie Florida. Irgendwann wird sich das bemerkbar machen. Es geht gar nicht anders. Aber wenn die Mannschaft so zusammenbleibt, gibt es keinen Grund, warum sie nicht wieder als absoluter Top-Favorit gelten sollten.
Bis dahin passiert noch ein bisschen was. Wird natürlich auch spannend sein, inwiefern das klappt, den Kader auch zusammenzuhalten. Allerdings, im letzten Jahr sind ja auch gute Spieler gegangen, wie Brandon Montour. Die hat man dann sehr, sehr gut ersetzen können mit Seth Jones, der dann unter anderem in der Winterpause gekommen ist. Dann machen wir den Haken hinter Florida und schauen auf die Edmonton Oilers. Da war die Enttäuschung natürlich riesig. 2 Jahre in Folge bis ins Stanley Cup Finale gekommen, 2-mal verloren. Und Edmonton hat im Westen ja wirklich dominiert, richtig gut gespielt. Aber im Stanley Cup Finale selbst, würde ich sagen, waren sie doch klar unterlegen. In den ersten Spielen vielleicht noch nicht, aber danach war der Unterschied schon deutlich, würde ich sagen. Zeigen übrigens auch die Zahlen. Also Offensive nur jetzt im Finale. 2,83 Tore pro Spiel und das trotz im Schnitt 35 Torschüssen. Also da gab es offensichtlich ein Effektivitätsproblem. Defensive 4,67 Gegentore pro Spiel. Braucht man jetzt kein Eishockey-Professor sein, das ist viel zu viel. Und auch die Special Teams, 17,4% Powerplay plus 69,6% Penalty Killing macht dann Special Teams von nur 87%. Also weit unter dieser Marke von 100, die ja immer so für gute Special Teams gelten. Also wenn ich mir das so anschaue, das liest sich gar nicht gut. Also war Edmonton in dem Fall einfach zu schlecht oder waren die Panthers zu gut?
Ich glaube beides. Ich glaube, das ist einfach eine Kombination aus beiden. Das ist viel und das meiste hat damit zu tun, wie gut Florida war. Vor allem in Spiel 5 und 6. Ich glaube, da hat man es einfach dann den Unterschied wirklich gesehen. Und auf der anderen Seite muss man natürlich du hast in Edmonton eine Situation, ganz klar, du hast aufgrund der Qualität von Connor McDavid, Leon Draisaitl und auch Evan Bouchard deine Top 5, 6 Spieler, hast du die Qualität, wo du sagen kannst, ja gut, mit diesem Kern kann ich immer relativ weit kommen. Ganz offensichtlich musst du jetzt aber sagen, okay, gut, es reicht nicht. Es ist nicht genug. Und es muss was passieren. Und ich glaube, dass vor allem an der Defensive und an der Tiefe gearbeitet werden muss. Die Torhüter sind ganz klar ein Problem. Ich glaube, du kannst einfach nicht im Stanley Cup Finale sein und nicht wirklich wissen, wer deine Nummer 1 ist. Und das war einfach der Fakt. Das funktioniert meiner Meinung nach nicht. Ich bin jetzt auch ganz, ganz ehrlich. Natürlich hat Evan Bouchard Zahlen vorgelegt, die ihresgleichen suchen, unfassbare Werte. Aber Fakt ist, dass er defensiv und auch im Aufbau für mich, ist er derjenige, wo ich sage, dem zahle ich 10, 11 Millionen und mache ihn zu meinem Kernverteidiger. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, die Edmonton Oilers und Stan Bowman haben einiges an Arbeit vor sich diesen Sommer, um wirklich ihre Identität zu finden, die ihnen dann im Endeffekt den Erfolg bringen kann. Weil natürlich, McDavid und Draisaitl und gut, wir McDavid können wir ja sowieso reden, dessen Vertrag ausläuft nach der nächsten Saison. Ich kann mir zwar beim besten Willen nicht vorstellen, dass es da eine Veränderung gibt, aber mein Gott, das ist Kanada, das ist Eishockey, du weißt es nie. Aber es muss um sie rum eine Identität gefunden werden, die den Erfolg bringt. Mit diesen zwei Spielern wirst du immer ganz eine starke Mannschaft haben, wirst du immer eine Chance haben, oben mitzuspielen. Aber du musst was tun, weil es reicht so in dem Sinne nicht.
Panthers Power Forward Matthew Tkachuk, da stolper ich glatt über den Namen Tkachuk, hat gesagt, Bei Ihnen, also bei den Oilers, hat das ganze Team auf einen Spieler geschaut. Er meint damit McDavid. Mhm. Und bei uns haben alle Spieler auf das Team geschaut. Also auch da wieder dieser Faktor Teamgeist. Und ich muss dir ehrlich sagen, da bin ich jetzt auf deine Meinung gespannt. Wo war Connor McDavid im Stanley Cup Finale? Also er hat zwar 7 Punkte gemacht in 6 Spielen, aber er hat auch nur ein einziges Tor geschossen. Und ich fand, insbesondere in den letzten Spielen ist er komplett abgetaucht. Also wie hast du Connor McDavid gesehen? Und glaubst du, dass auch irgendwann ein Connor McDavid sagt, also vielleicht klappt's hier doch nicht, ich schaue mich vielleicht doch nochmal woanders wo um?
Das glaube ich nicht, dass er das sagt oder denken wird. Also da gehe ich nicht von aus. Aber Fakt ist, dass er in den letzten vor allem 2 Spielen nicht gut genug war. Dass weder er noch Leon Dreisaitl in der Lage waren, dieses Resultat zu verändern. Dafür war, wie gesagt, einfach Florida dann zu gut und hat gezeigt, dass du als Mannschaft eben auch 2 Spieler dieser Extraklasse ausschalten kannst. Und das haben sie gemacht. Und auch ein Connor McDavid, der für mich, ehrlich gesagt, der beste Eishockeyspieler ist, den ich je gesehen habe. Und ich habe gegen Wayne Gretzky gespielt. Und Wayne Gretzky wird immer der Beste aller Zeiten sein und bleiben aufgrund seiner Zahlen und aufgrund dessen, wie er das Spiel verändert hat. Aber Fakt ist, dass ich noch nie, vor allem im heutigen Eishockey, und ich vergleiche ungern Spieler in verschiedenen, sage ich jetzt mal, Zeitphasen, weil das keinen Sinn macht, aber Fakt ist, ich habe noch nie einen besseren Eishockeyspieler wie Connor McDavid gesehen, der auf so einem Level so viel besser ist als der Rest um ihn herum. Und das nehme ich ihm auch, das da wird man ihm auch nicht wegnehmen können, das bleibt so und deshalb wird er auch immer eine Chance haben, aber er ist halt allein oder auch mit einem Leon Dreisaitl, der auch zum Besten gehört, was Eishockey heutzutage zu bieten hat, nicht in der Lage, eine gute Mannschaft in einer Serie zu schlagen. Und ja, es war mit Sicherheit auch für ihn sehr, sehr frustrierend und enttäuschend, auch wie er gespielt hat. Und klar würde er sich da auch Gedanken drüber machen müssen. Aber das macht ihn ja meiner Meinung nach auch so speziell. Connor McDavid wird einen Weg finden, noch besser zu werden. Er wird das nicht auf sich sitzen lassen. Er wird noch härter arbeiten diesen Sommer, als er es wahrscheinlich jemals zuvor getan hat. Und er wird zurückkommen und er wird auch nächstes Jahr wieder mit seiner Mannschaft zum absoluten Favoritenkreis gehören.
Jetzt wird reflexartig natürlich sofort wieder kommen, ja, aber hinter ihm wurde ja einfach zu wenig geleistet. Jetzt ist es aber doch so, dass wir eigentlich bis zum Finale gesagt haben, also die Tiefe bei den Edmonton Oilers, Donnerwetter, also dieses Jahr nicht von dieser Welt, was die für Tiefe haben. Jetzt muss ich mir anschauen, wenn ich nur auf die Finalzahlen blicke, wo war denn plötzlich ein Ryan Nugent-Hopkins? Über den haben wir im Western Conference Finale noch gesagt, das ist zusammen mit McDavid und Dreisaitl der beste Spieler dieser Serie gewesen. Er hat auch, muss man dazu sagen, mit dem Handbruch gespielt, also das kommt hinzu. Aber er kommt auf ein Tor, ein Assist im Finale. Mhm. Dann lass uns gerne die Spieler in der Tiefe durchgehen. Connor Brown, der hat mitunter ja sogar in der McDavid-Reihe gespielt, 0-1, also ein Assist, kein einziges Tor. Kasperi Kapanen, die meiste Serie mit Leon Dreisaitl gespielt, kein Tor, 3 Assists. Evander Kane, ein Tor, kein Assist. Trent Frederick und Jeff Skinner, jeweils kein einziger Scorerpunkt. Also, wo war denn plötzlich diese Tiefe? Warum war die plötzlich nicht mehr da? Und haben vielleicht auch diese vielen Wechsel von Chris Knobloch, dem Trainer, der ja trotz Siegen teilweise die Rotationsmaschine angeschmissen hat, konntest du dir verstehen?
Ja klar, im Finale, die Tiefe, die vorher angesprochen worden ist, die auch gut war, muss man ja ganz klar sagen, die Edmonton Oilers sind relativ einfach ins Finale gekommen, haben sehr, sehr gutes Eishockey gespielt. Ich glaube, dass man dann immer wieder zurückkommen muss auf den Faktor, gegen wen es halt gegangen ist im Finale. Und Florida war zu gut und hat diese Spieler ausgeschaltet. Klar, Ryan Nugent-Hopkins spielt mit einer gebrochenen Hand. Da kann man dann wahrscheinlich nicht so viel erwarten von ihm. Und Fakt ist, zum Glück war er überhaupt da. Ich glaube, man darf wirklich nicht unterschätzen, wie schwer die Verletzung von Zach Hyman war für die Edmonton Oilers, die ihre ganzen Reihen durcheinander geworfen hat. Wenn du einen Top-6-Spieler verlierst in so einer Situation, dann tut es weh und das ist schwer zu ersetzen. Und es hat einfach gezeigt, dass bei aller Qualität und aller Tiefe, über die wir vorher gesprochen haben, es einfach für den großen Wurf nicht gereicht hat. Jetzt hast du wieder Spieler dabei, die das erste Mal in dieser Situation waren, von denen du hoffst, dass sie aus dieser Situation lernen, wenn sie nochmal die Chance bekommen. Aber für mich war das Auftreten von Evander Kane war sehr enttäuschend im Finale. Er hat überhaupt keinen Einfluss auf die Serie gehabt, außer einen negativen Einfluss meiner Meinung nach mit viel zu vielen Strafen. Richtig. Die dafür gesorgt haben, dass Edmonton ständig hinterhergerannt ist. Und ja, das ist in solchen Situationen zeigt sich dann halt die wahre Qualität. Und bei dem einen oder anderen muss man dann halt sagen, war die Qualität einfach nicht genug. Und deshalb wird es auch in Edmonton Veränderungen geben.
Über Leon Draisaitl müssen wir auch noch kurz sprechen. Für mich der Spieler, der sich im Finale noch am meisten gewehrt hat. Also im Stanley Cup Final in den 6 Spielen immerhin 8 Scorer-Punkte, 4 Tore, 4 Assists. Darunter waren auch 2 Overtime-Game-Winning-Goals. Also ohne Leon wäre es da ganz schwierig geworden, überhaupt ein Spiel zu gewinnen in dieser Serie. Über die kompletten Playoffs auch sehr, sehr gut. 11 Tore, 22 Assists, 33 Scorer-Punkte und 4 Overtime-Game-Winning-Goals. Also er war der absolute Spielentscheider, Leon Draisaitl. Hat damit auch einen NHL-Rekord aufgestellt übrigens. Wie hast du ihn gesehen? Wie fandest du Leon jetzt in den Playoffs und wie fandest du ihn im Stanley Cup Final?
Ja, Leon hat das gemacht, was man von ihm erwarten kann und muss auch, aufgrund dessen, was er in der Vergangenheit auch schon gezeigt hat. Er war im Finale dann nicht in der Lage, genauso wie Connor McDavid, das Resultat positiv zu verändern, was natürlich auch logischerweise immer wieder, können wir immer nur wieder so sagen, an Florida gelegen ist, aber wenn man jetzt mal eine Woche vorbeigehen lässt und sich dann anschaut, was er geleistet hat, ich meine, wir reden hier über, es ist die dritte Saison hintereinander, glaube ich, oder das dritte Mal in seiner Karriere, zweite oder dritte Mal, ich bin mir jetzt nicht ganz genau sicher, dass er in einer Playoff-Serie 10 Tore und 20 Assists gemacht hat. Da gibt's genau 3 andere Spieler in, oder vielleicht sogar nur einen in der NHL-Geschichte, der das gemacht hat, und das ist Wayne Gretzky. Zahlenmäßig, statistisch gesehen, bewegt sich Leon Draisaitl auf einem Level, da sprechen wir über das Beste, was Eishockey jemals in der NHL gezeigt hat. Ich habe es schon mal gesagt, aber für mich, noch 2-3 Jahre so wie jetzt, dann reden wir bei Leon Draisaitl über einen der Top 2-3 europäischen Spieler aller Zeiten in der NHL, über einen Top 10 Spieler in der Geschichte der NHL, auch wenn jetzt viele sagen werden, nein, aber für mich statistisch gesehen bewegt er sich darauf hin. Also er hat jetzt schon eine Karriere, die in der Hall of Fame enden wird. Das steht völlig außer Frage. Er hat Hart Trophy gewonnen, Maurice Richard, Topscorer. Das Einzige, was Leon Draisaitl fehlt dazu, dass dann wirklich jeder sagt, okay, das ist der Stanley Cup. Aber wie gesagt, das zeigt sich halt, das ist ein Paradebeispiel dafür, dass auch wenn du die 2 besten Spieler der Welt in deiner Mannschaft hast, ist das gegen eine funktionierende Einheit einfach nicht genug.
Und vielleicht genau deshalb, weil du eben nicht nur die Top-Spieler brauchst, sondern halt auch die Top-Mannschaft und es jeden Einzelnen braucht, ist ja der Stanley Cup die wahrscheinlich am schwersten zu gewinnende Trophäe auf diesem Planeten. Und das macht's ja gerade so speziell. Die Oilers, die warten jetzt allerdings schon seit 36 Jahren auf den Stanley Cup. Eine kanadische Mannschaft seit 33 Jahren. Also das Warten geht weiter, muss man aus Sicht von Kanada leider sagen. Es gibt auch schon wieder die ersten Verschwörungstheorien. Viele sagen, seitdem NHL-Commissioner Gary Bettman übernommen hat, hat noch keine kanadische Mannschaft den Stanley Cup gewonnen. Also sie sehen da sogar einen direkten Bezug. Wann wird sich denn dieser Traum wieder erfüllen? Ich meine, es ist ja nicht so leicht mit der Währung. Also da hat Kanada definitiv Standortnachteile mit dem kanadischen Dollar im Vergleich zum US-Dollar. Steuern sind natürlich auch immer wieder ein Thema, jetzt auch insbesondere, weil 6 Jahre in Folge eine Mannschaft aus Florida im Finale waren, die ja keine Einkommensteuer erheben. Also wie siehst du dieses Problem, dieser Unterschiede, sowohl der nationalen zwischen USA und Kanada, als auch mit der, also nicht nur mit der Währung, sondern eben auch mit den Steuern? Müsste die NHL da mal ran? Müsste die da was ändern, dass wir wieder einen Stanley Cup-Sieger aus Kanada bekommen können?
Ja, das ist die große Diskussion und die ist auch nicht so einfach. Aber auf der anderen Seite, als Gegenbeispiel kann ich dazu nur sagen, vor Bill Zito als General Manager der Florida Panthers war die Florida Panthers eine katastrophale Organisation, die trotzdem keine Steuern bezahlt hat. Aber ja, die Florida war damals im in dem ich in der NHL war, 95, 96 im Finale und danach nie wieder, waren auch jahrelang in den Playoffs und waren keine Mannschaft, die wirklich eine Rolle gespielt hat und haben auch diese steuerlichen Vorteile gehabt. Es kommt drauf an, was du da draus machst. Ich meine, wenn man sich jetzt, sind wir mal ganz ehrlich, wenn man sich jetzt die Videos anschaut, wie die Jungs jubeln, die fahren im Golfkart mit dem Stanley Cup durch Florida, das ist natürlich nicht verkehrt. Da lässt sich gut leben. Und das ist was mit Sicherheit auch seine Vorteile mitbringt, was den Standort angeht. Aber du musst trotzdem erstmal die richtige Mannschaft zusammenstellen und finden und alles so hinbekommen, dass die Leute auch dort spielen wollen. Eishockey-Spieler wollen Erfolg haben. Ihr Geld verdienen die Top-Leute überall. Ein Connor McDavid kann seine ganze Karriere in Kanada spielen, der wird sich finanziell nie wieder Sorgen machen müssen. Er will gewinnen und darum geht's. Und Florida hat es einfach geschafft, wie gesagt, eine Kultur aufzubauen, bei der es nur ums Gewinnen geht. Und dann, wenn du das hast, kommt natürlich dazu, dass du an einem Ort lebst, an dem es einfach Spaß macht. Auf der anderen Seite hast du in Arizona, in Phoenix, jahrelang die Situation gehabt mit einer schlechten Besitzer, der es halt nie geschafft hat. Jeder lebt gerne in Arizona und geht in kurzen Hosen ins Eisstadion und spielt dort Eishockey, aber wenn du halt keine Chance drauf hast zu gewinnen, weil dein Besitzer es einfach nicht hinkriegt, die Umgebung so herzurichten, wie du sie brauchst, dann funktioniert es auch da nicht. Von daher bin ich jetzt kein so großer Fan, alles immer auf die Steuern zu schieben. Mhm. Und zu sagen, da geht's nicht und da geht's nicht. Die Edmonton Oilers, Edmonton ist jetzt, und bitte nicht, da kriege ich jetzt wahrscheinlich böse Briefe oder so, aber Edmonton ist keine schöne Stadt. Ich war mal im Mai dort und es hat noch geschneit und das ist nicht so, aber sie haben eine unfassbar schöne Eishalle mit allem, was du dir vorstellen kannst für die Spieler, um erfolgreich zu sein. Und sie waren zweimal hintereinander im Stanley Cup Finale jetzt, sind also eine sehr erfolgreiche Organisation. Und wie gesagt, Eishockeyspieler wollen die Chance auf Erfolg. Und wenn sie die sehen, dann ist es ihnen völlig egal, wo sie spielen.
Ja, also das mit dem Wetter kann ich auf jeden Fall schon mal bestätigen. Also du steigst in Florida ins Flugzeug bei 30 Grad und dieser Luftfeuchtigkeit und die Sonne brennt dir ins Gesicht und steigst dann für Spiel 5 in Edmonton aus und es hat 12 Grad und schüttet.
Ja.
Im Hochsommer.
Es ist nicht schön. Edmonton ist nicht schön. Also da, ich hoffe, dass mir jetzt, wie gesagt, keiner böse Briefe schreibt, aber ich war öfter dort. Es ist nicht schön. Aber die Leute sind toll und sie sind unfassbare, loyale Eishockey-Fans. Und ich kann mir keinen Platz, sage ich, Kanada allgemein. Es wird viel gemault über Kanada und jetzt hast du die Situation mit Marner in Toronto und wie schwer das ist mit der Aufmerksamkeit und hin und her und bla bla bla. Aber ich kann dir garantieren, wenn du mit Spielern sprichst, die in Stanley Cup, die in Kanada für eine kanadische Mannschaft den Stanley Cup gewonnen haben, die werden dir sagen, es gibt nichts Besseres. Du bist eine lebende Legende, die wahrscheinlich für den Rest seines Lebens kein einziges Bier mehr bezahlen muss, wenn er dahin zurückkommt, wo er mal in Kanada einen Stanley Cup gewonnen hat. Und wie gesagt, es gibt immer zwei Seiten. Und wie gesagt, solange du die Chance auf Erfolg hast, ist es im Eishockeyspieler meiner Meinung nach völlig egal, wo er spielt.
Ja, und unterschätzt auch diese Fanbase nicht. Du hast es gerade super schön gesagt. Also gerade die Stimmung in den ersten zwei Spielen auch in Edmonton waren nicht von dieser Welt. Also die Fans waren so euphorisch. Man muss sich das auch mal vorstellen. Die Dimensionen sind ja ganz andere als jetzt bei uns in Deutschland. Aber diese riesige Halle hat ja auch außenrum ja so viel Quadratmeter, das kann man sich nicht vorstellen. Und die Fans stehen blockweise, also wirklich nicht in einer Schlange, die gerade ausgeht, sondern die stehen im Viereck um einen kompletten Häuserblock herum, um noch Eintrittskarten zu bekommen oder Zutritt zu bekommen zu den Watchpartys. Und Downtown Edmonton finden halt auch nicht nur eine statt, sondern gleich 3, 4, 5. Also es ist völlig krass, alle in Blau und Orange. Es gibt Autokorsi vor der Arena. Also du kannst dir nicht vorstellen, was die abfackeln. Und auch sehr, sehr süß, die Anekdote werde ich jetzt auch noch los. Ein etwas älterer Hockey-Fan stand tatsächlich bei dem Medieneingang immer rum mit so einer uralten College-Jacke. Also die ist bestimmt schon 50, 60 Jahre alt. Und er hat jeden einzelnen Medienschaffenden, der da reingegangen ist, willkommen geheißen und beglückwünscht. Es ist ja eine Ehre, dass Sie heute hier sind. Und ich beneide Sie um Ihren Job. Ich würde den gerne machen. Und willkommen, Edmund. Und also wirklich, ich kriege direkt Gänsehaut, wenn ich dran denke. Also das war sein einziges Ding. Der hat weder da gearbeitet, der war einfach Hockey-Fan. Und hat sich gedacht, Mensch, da kommen jetzt Leute, die hier von vor Ort berichten. Und ich muss denen einfach zeigen, wie toll das ist und wie wichtig uns das ist. Und auch wenn du dich mit den Leuten unterhalten hast, alle sagen, Mensch, es ist jetzt endlich mal unsere Zeit. Kanada will den Cup. Und selbst in Toronto habe ich am Flughafen Leute getroffen, die gesagt haben, wir sind gar nicht aus Edmonton und trotzdem drücken wir den Oilers die Daumen. Also ja, irgendwie, es wäre ihnen einfach mal zu gönnen und genau aus diesem Grund. Also ja, also das war schon auch cool aufzusaugen, auch wenn es kalt, windig und nicht gerade sommerlich war. Also so viel Zeit zu sagen. Stefan, lass uns schauen auf den Draft, der jetzt bald ansteht. Am 27. Juni ist es soweit, die erste Runde. Und am 28. Juni dann die Runden 2-7. Das Ganze findet in L.A. statt, im Peacock Theater. Und die Draft-Reihenfolge, die kennen wir alle schon. Als erstes ziehen die New York Islanders. Die hatten die Draft-Lotterie gewonnen. Dann die San Jose Sharks, dann die Chicago Blackhawks. Ich glaube, das sind die wichtigsten drei Picks. Gibt auch übrigens zwei Mannschaften, die drei Erstrunden-Picks halten mit Philadelphia und Nashville. Und fünf Mannschaften, die zwei Erstrunden-Picks halten. Sharks, Blackhawks, Blue Jackets, Montreal Canadiens und Calgary Flames. Du bist jetzt selbst GM, Stefan. Wem würdest du denn jetzt ziehen, wenn du GM von den Islanders, den Sharks und Chicago wärst? Und warum würdest du die Jungs ziehen?
Das ist schwer. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich mich so tief mit diesen jungen Spielern nicht beschäftigt habe, weil ich glaube, dieses Jahr ist ein Draft, wo diese klare Nummer 1, die wir in der Vergangenheit gehabt haben, wo jetzt ob es ein Connor McDavid ist oder ein Connor Bedard oder ein Sidney Crosby zurück in der Vergangenheit, diese klare Nummer 1 gibt es dieses Jahr, glaube ich, nicht. Und ich glaube, du bist an einem Punkt, wo du als Organisation, da musst du einfach den besten Spieler nehmen, der für deine Organisation in Frage kommt. Und wenn ich jetzt die New York Islanders nehme zum Beispiel, ja, dann schaust du dir das an, was brauchen wir am meisten, was kann uns am meisten weiterhelfen. Und natürlich hast du mit Matthew Schäfer einen Verteidiger, bei dem man sagt, okay, gut, das ist einer, bei dem wir eigentlich davon ausgehen müssen, dass er 15 Jahre lang ein Top-2-Verteidiger in deiner Mannschaft sein wird, der 20, 25 Minuten spielen kann, offensiv, defensiv, dem Spiel seinen Stempel aufdrücken kann. Und dann ist er natürlich der Spieler, den du ziehst. Er hat nur 17 Spiele gemacht letztes Jahr, was wenig ist, aber die Jungs schauen sich das Ganze natürlich so genau an und wissen ganz genau, was sie sich da holen. Aber wie gesagt, ich glaube, dass diese klare Nummer 1 nicht da ist und dass viele Mannschaften dann einfach im Draft sagen, okay, wir nehmen den besten Spieler, der im Augenblick noch auf der Tafel steht. So wird's wahrscheinlich sein. Und klar gibt's dann immer mal wieder eine Überraschung, wie wir sie auch in der Vergangenheit schon gesehen haben. Letztes Jahr, Name fällt mir jetzt, glaube ich, nicht ein, aber die Nummer 3 letztes Jahr war jemand, den hatte überhaupt keiner auf dem Schirm zu dem Zeitpunkt. Und sowas wird immer mal wieder passieren. Aber ich glaube, es ist nicht so, wie es nächstes Jahr beim Draft sein wird, wenn jeder weiß, dass Gavin McKenna die Nummer 1 ist und dafür kein Weg dran vorbei und Mannschaften werden sich darauf vorbereiten, hoffentlich diesen Draftpick zu bekommen. Ich glaube, das hast du dieses Jahr nicht wirklich so.
Was ja auch einige Teams überlegen, wenn man so die Gazetten sich so ein bisschen durchliest und überfliegt. Viele Teams überlegen tatsächlich, ob sie noch ihre Erstrunden-Picks traden. Also das habe ich in der Fülle auch noch nicht gesehen. Würde jetzt das stützen, was du schon gesagt hast, dass irgendwas in diesem Draft anders ist. Wie schätzt du denn die Qualität ein? Also dass es jetzt keine klare Nummer 1, 2, 3 gibt, ist verstanden. Auch nächstes Jahr mit Gavin McKenna natürlich, der High Roller da sein wird. Aber ist die Qualität an sich einfach eine andere als letztes Jahr? Kann man das so einfach sagen?
Nein, das so glaube ich jetzt nicht. Es ist kein besonders tiefer Draft. Es ist nichts dabei, wo man sagt, okay, da bin ich mir zu 100% sicher, dass dieser Spieler einschlagen wird und dass dieser Spieler sehr, sehr schnell auch in der NHL fußfest und dort ein wichtiger Spieler werden wird. Da wird es mit Sicherheit wird Spieler geben, die das machen. Aber es ist keiner dabei, bei dem man sagt, okay, da brauchen wir keine Gedanken machen. Der spielt nächstes Jahr in der NHL und wird auch ein wichtiger Spieler werden. Bei Merkel und Celebrini wusstest du das, da gab es keine Diskussion. Diesen Spieler haben wir dieses Jahr einfach nicht. Und klar ist das ein bisschen so aufgrund der Qualität, aber das bedeutet nicht, dass wenn du jetzt 10 Jahre vorausschauen willst, dass du vielleicht wieder hier sitzt und sagst, okay, Michael Mieser, James Higgins, Matthew Schaefer, Frondell, Eklund, O'Brien, das sind alles Jungs geworden, die riesen Einfluss gehabt haben, ne? die Topspieler in der NHL geworden sind. Da muss man einfach abwarten. Ich meine, wir reden hier über 18-jährige Jungs, wo wir versuchen, vorauszusagen, wie die nächsten 15 Jahre ihres Lebens und ihrer Karriere verlaufen werden. Und das macht ja den Draft und Scouting und diesen Job so anspruchsvoll und interessant, dass du halt, ja, dass du ein bisschen versuchen musst, Wahrsager zu sein. Und das funktioniert oft, aber eben nicht immer.
Die Top-Jungs hast du gerade schon angesprochen. Matthew Schaefer wird ja erwartet als einziger Verteidiger, der auch recht früh eingeschätzt wird, dass er gezogen wird. 17 Spiele hat er nur gemacht. Er hatte pfeifersches Drüsenfieber und den Schlüsselbeinbruch in derselben Saison. Also wie unglücklich kann's laufen? Sagen trotzdem viele, das könnte ein Kapitän sein. Wenn du jetzt draften müsstest, Stefan, ja, ist so eine Verletzung, gab es ja früher auch schon, dass viele gesagt haben, na, der ist, ich glaube, bei Andrei Vasilevsky, dass der nicht gedraftet wurde, weil er Sonnenbrand hatte. Habe ich das richtig in Erinnerung?
Geschichte kenne ich nicht.
Okay, also ich habe das die Woche erst gelesen, dass irgendwie ein Verein hat Andrei Vasilevsky sich durch die Lappen gehen lassen, weil er einen Sonnenbrand hatte. Also, also würdest du wirklich überlegen, wenn du jetzt im Falle von Schaefer sagst, naja, aber der Junge hat jetzt Schlüsselbeinbruch und pfeifisches Drüsenfieber in einer Saison, holen wir uns da am Ende einen Pechvogel in die Mannschaft und nimmst Abstand davon? Oder wie willst du auch diesen Weitblick haben über 15 Jahre zu prognostizieren, wer jetzt der beste Stürmer ist zum Beispiel? Du hast da ein paar Jungs schon angesprochen, Michael Mieser, ja, James Higgins, Porter Martone, Frondell, Eklund, also woher willst du wissen, wer ist der Bessere?
Ja, du weißt es nicht wirklich. Ich meine, da kommt halt dazu, dass du einfach unfassbar viel Zeit damit verbringst, dir die Jungs anzuschauen. Und in diesen 17 Spielen, die Matthew Schaefer zum Beispiel dieses Jahr gemacht hat, kann ich dir garantieren, dass 30 Leute auf der Tribüne gesessen sind in jedem Spiel und jeden einzelnen Schritt, den er gemacht hat, analysiert haben. Und deshalb, und das schon über Jahre hinweg. Er hat im Jahr davor als 16-Jähriger die komplette Saison in der OHL gespielt als Verteidiger. Er hat U18-Weltmeisterschaften gespielt, er hat U20-Weltmeisterschaften gespielt. Also er ist oft genug gesehen worden und dann aufgrund deiner, als Scout, sage ich jetzt mal, deiner Vergangenheit, deinen Erfahrungen, vergleichst du dann Spieler miteinander im selben Alter und versuchst eben zu sagen, okay, das wird sein. Pfeiferisches Drüsenfieber und Schlüsselbeinbruch sind jetzt nicht Situationen, wo ich sage, da muss man sich langfristige Gedanken über die Gesundheit des Jungen machen. Nee, das, ein Schlüsselbeinbruch ist eine Eishockeyverletzung, das passiert halt einmal und fertig, das heilt wieder aus und wird auch keine langfristigen Auswirkungen auf ihn haben. Und deshalb glaube ich schon, dass er derjenige ist, der die Nummer 1 sein wird, weil er von den Spielern, die da sind, glaube ich, derjenige ist, wo man am ehesten sagen kann, okay, das wird einfach ein gestandener, solider NHL-Verteidiger für die nächsten 15 Jahre. Und sicherlich bei Verteidigern dauert es immer ein bisschen länger, bis sie sich entwickeln. Kann sein, dass er erst in 1 oder 2 Jahren dann wirklich fest ankommt in der NHL. Aber er hat für mich doch die höchste Upside, sage ich jetzt mal, von allen Spielern, die ich gesehen habe über dieses Jahr.
Der Mann, der am spektakulärsten abgeliefert hat, war definitiv Michael Mieser. 62, 65 Spiele, 62 Tore. Ja, kann man machen. 134 Scorerpunkte auch, war auch OHL-Topscorer, Spielmacher, schnell offensiv. Also der wird dann wahrscheinlich bei den San Jose Sharks landen, was mich sehr freuen würde, weil er da auch schon sehr, sehr gut mit dem Spieler zusammenspielt, mit Chernyshov, der bereits gedraftet worden ist von San Jose. Und die beide haben, wie Chernyshov wieder fit war, unfassbar gut miteinander harmoniert. Also ich freue mich dann, wenn Schäfer nicht wird oder er nicht zur Verfügung steht, wirklich dann auf Michael Mieser. Lass uns auf den deutschen Draft, wenn man das so nennen kann, noch mal ganz kurz schauen, Stefan. Ein Schweizer könnte da sehr, sehr früh ausgewählt werden. Das ist Elia Neuenschwander von Fribourg-Gotteron, ein Torhüter, der unter David Abischer herangezogen wird, der ihn da auch trainiert. Also der ist wahrscheinlich der Spannendste in der Schweiz. Wenn wir jetzt mal auf die deutschen Jungs schauen, ich hätte jetzt mal drei rausgenommen. Ich bin gespannt, ob du vielleicht auch noch einen vierten oder fünften hast, der da auftauchen könnte. Aber für mich die Top 3 Deutschen, die verfügbar sind, ist ein Stürmer mit David Lewandowski, der diese Saison ja in Düsseldorf in der DL angefangen hat, jetzt bei den Saskatoon Blades gespielt hat. Dann ein Erlanger Verteidiger, da muss ich als Franke natürlich in die Nachbarstadt recht herzliche Grüße schicken, mit Carlos Händel, der hat toll gespielt bei den Halifax Mooseheads. Und dann hätte ich noch mit Julius Sumpf einen Stürmer noch dazu genommen von Moncton. Sind das die drei Besten? Wen hast du auf dem Zettel und wie früh werden die Jungs gedraftet?
Ja, ich glaube, du kannst Max Bleicher noch mit dazu nehmen, der auch die Saison über in Kanada Junioren-Eishockey gespielt hat. Aber mit Sicherheit sind, glaube ich, Händel, Sumpf und Lewandowski die größten Chancen haben, gedraftet zu werden. Von denen für mich Carlos Händel derjenige, bei dem ich da eigentlich davon ausgehe, dass er in den ersten vier Runden, also der ist für mich so dritte, vierte Runde, glaube ich, sehe ich ihn. Der Carlos ist ja aus Erlangen, trainiert auch im Sommer oft bei uns in Nürnberg mit unserer Gruppe, die im Sommer über bei uns arbeitet, zusammen mit Christian Bachmann, unserem Kraft- und Konditionstrainer. Und deshalb kenne ich ihn auch ein bisschen und weiß, wie er arbeitet. Der ist Eishockey besessen, tut auch alles dafür und will auch gar nichts anderes tun. Also der Junge ist wirklich wie ein Verrückter, was Eishockey angeht. Und er hat, glaube ich, für mich die besten Chancen, weil er auch für mich der Spieler war, der bei der U20-WM am meisten herausgestochen ist mit seiner Qualität. Also ich gehe davon aus, dass Carlos am ehesten gedraftet wurde, als erster Deutscher dieses Jahr gedraftet wird. Und bei den anderen, ja, da sehe ich würde jetzt mal sagen, Außenseiterchancen. Also fünfte, sechste, siebte Runde, natürlich, kann ich mir vorstellen. Ich hoffe, dass alle gedraftet werden. Ich hoffe, dass alle in der Lage waren, irgendeine NHL-Mannschaft davon zu überzeugen, dass sie die Qualität für die NHL haben. Je mehr, desto besser. Wie gesagt, da muss man dann abwarten. Ich muss jetzt wieder dazu sagen, es gibt auch viele andere Wege zum Ziel. Auch sollte jetzt einer dieser Spieler dieses Jahr nicht gedraftet werden, heißt das noch lange nicht, dass sie nicht trotzdem über kurz oder lang in der NHL enden können. Wir haben das dieses Jahr wieder gesehen mit Stachowiak
Szymanski.
Die auch so in der NHL jetzt gelandet sind, Chancen haben auf eine NHL-Karriere, die nie gedraftet worden sind. Also es gibt viele verschiedene Wege zum Ziel. Klar ist der NHL-Draft immer was Schönes, auch persönlich ja, für jeden einzelnen Spieler, aber er bedeutet weder das eine noch das andere, sagen wir mal so. Wenn du gedraftet wirst, ist das keine Garantie auf eine NHL-Karriere, genauso wenig wie du wenn du nicht gedraftet wirst, immer noch die Chance hast.
Dann bin ich gespannt, was wir zu erzählen haben nach dem Draft. Schon jetzt noch auf die Free Agency. Die startet am 1.7. Da macht sozusagen der Transfermarkt auf und alle Unrestricted Free Agents können Verträge unterschreiben oder den Vertrag unterschreiben, an welchem Ort oder bei welchem Team sie auch wollen. Jetzt kommen ja einige interessante UFAs auf den Markt. Ich glaube, wir sind uns einig, Stefan, wenn ich sage, dass der interessanteste Mann, der auf den Markt kommt, Mitch Marner ist, der ja eigentlich ein Franchise-Spieler von den Toronto Maple Leafs war. Wo könnte er landen?
Das muss ich da ganz ehrlich sagen, das weiß ich nicht. Das ist unfassbar schwer. Ich glaube, es wird sehr, sehr viel drauf ankommen, was Mitch Marner möchte. Mitch Marner hat von den Zahlen her eindeutig das Recht, 13, 14 Millionen Dollar im Jahr zu verlangen. Das darf er. Das hat er sich verdient. Und das darf er auch verlangen. Wenn er das tut, dann wird es für ihn unglaublich schwer werden, in einer Mannschaft zu spielen, die Erfolg hat. Weil die meisten Mannschaften, die kurzfristig jetzt Erfolg haben wollen, haben diese Position bereits besetzt. Und ich sehe keine Mannschaft im Augenblick, die Platz hat für Mitch Marner finanziell, von der ich sagen kann, wenn er da hingeht, hat er in den nächsten ein, zwei Jahren die Chance, den Stanley Cup zu gewinnen. Da muss man jetzt abwarten. Gibt es Mannschaften, die in der Lage sind, diesen Platz, sage ich jetzt mal, finanziell frei zu machen für ihn in den nächsten 3 Wochen? Das wird sich zeigen. Aber wie gesagt, es wird darauf ankommen, was er will. Vielleicht sagt er, okay, der Erfolg, einen Stanley Cup zu gewinnen, ist mir so wichtig. Vielleicht nehme ich weniger Geld. Vielleicht unterschreibe ich nur einen 4-Jahres-Vertrag irgendwo. Alle diese Sachen werden auf Mitch Marner drauf ankommen, wie er seine Zukunft wirklich sieht, wo er spielen will. Will er in Kanada bleiben? Will er irgendwo an einen Ort, wo man ihn auch mal in Ruhe lässt, wenn kein Eishockey gespielt wird? Alle diese Dinge spielen eine Rolle.
Ich bin wirklich gespannt, wo es könnte ja im Endeffekt auch ein Außenseiter werden, ne? Dass er sagt, ich will jetzt mal überhaupt keinen Druck haben, ich gehe jetzt mal wohin, wo ich viel Geld machen kann und vielleicht was mit aufbaue, wäre ja auch sehr, sehr spannend.
Ja.
Glaubst du, er wird sich viel Zeit lassen? Auch da gibt es ja schon Gerüchte, die eine sagen, der wird direkt, sobald das Ding aufmacht, ist der weg. Und es gibt andere, die sagen, du könntest ja auch 3-4 Wochen abwarten und schauen, was passiert. Was ist realistischer?
Gut, haben wir beide schon gesehen. Ich gehe davon aus, dass er in der ersten halben Stunde seinen Vertrag unterschreibt. Ich glaube, diese ganze Arbeit passiert jetzt. Diese ganzen Gespräche werden jetzt geführt, auch wenn sie offiziell nicht geführt werden dürfen. Kann mir jetzt keiner erzählen, dass Mitch Marners Agent nicht schon mit NHL-Teams spricht. Und deshalb gehe ich davon aus, dass er relativ schnell weg ist.
3 ganz interessante Namen stehen bei den Florida Panthers ja zur Diskussion. Brad Marchand, jetzt als Playoff-Monster geworden. Dann hast du mit Aaron Ekblad den Abwehrchef und auch bisherigen Franchise-Spieler von den Panthers. Und dann hast du den Playoff-MVP auch noch mit Sam Bennett. Er hat allerdings bei der Meisterfeierei schon angekündigt, dass er bleiben möchte oder wird. Da bin ich mir jetzt recht unsicher. Also unterschrieben ist zumindest noch nichts. Angeblich 8-Jahres-Vertrag. Wird trotzdem schwierig, alleine unter den Herausforderungen des Cap-Space, also der Gehaltsobergrenze, alle 3 zu halten, oder? Das ist doch fast ein Ding der Unmöglichkeit. Wie will Bill Seidel das schaffen?
Da weiß ich nicht, ob das möglich ist. Sage ich ganz offen, dann muss er auf andere Wege finden, Platz zu machen finanziell. Du hast mit Seth Jones einen Verteidiger dazugebracht, der 9 Millionen Dollar im Jahr verdient und noch, glaube ich, 6 Jahre oder 5 Jahre diesen Vertrag hat. Sam Reinhardt hat einen 8-Jahres-Vertrag unterschrieben, der nächste Saison neu anfängt. Ich glaube nicht, dass finanziell alle 3 haltbar sind. Und ich muss auch dazu sagen, dass deren Situation jetzt natürlich ein bisschen anders sind. Das sind 3 Spieler, die jeweils 2 Stanley Cups gewonnen haben in ihrer Karriere, die gezeigt haben, dass sie in der Lage sind, eben wie gesagt Teil einer funktionierenden Einheit zu sein und die dann auch jetzt ohne Probleme sagen können, natürlich würde ich gerne noch einen Stanley Cup gewinnen und hier bleiben und schön, aber wenn der finanzielle Unterschied zu groß wird, ist es, glaube ich, für einen Spieler, der 2-mal gewonnen hat, einfacher zu sagen, ja gut, aber wenn ich hier, sage ich jetzt mal, 6 Millionen kriege und da kriege ich 9 Millionen, ja, dann kann ich auch 9 Millionen nehmen für die nächsten 7 Jahre von mir aus und wo spielen, wo die Chancen nochmal zu gewinnen vielleicht nicht so groß sind, aber trotzdem da sind. Und wie gesagt, der Druck, gewinnen zu wollen und zu müssen für deine Karriere und alles, der ist bei allen 3 weg. Und sie sind alle 3 eher in der Lage, jetzt ein bisschen mehr aufs Geld zu gucken, als vielleicht jetzt ein Mitch Marner, bei dem der Druck, etwas zu gewinnen, natürlich sehr viel größer ist.
Ja, ich bin die Liste nochmal durchgegangen. Wer ist für dich der Spannendste? Ich werfe einfach mal ein paar Namen in den Raum. Nikolai Ehlers, Brock Bosser, Mikael Granlund, John Tavares, Claude Giroux, Brock Nelson, Brent Burns, Patrick Kane, Jamie Benn. Also die Liste ist wirklich lang. Jetzt abgesehen von Marner und den 3 Florida-Spielern, wer ist für dich der Interessanteste, der noch zu holen ist?
Da sind sehr viele gute dabei. Vielleicht für mich, ist der Vertrag schon, er darf zwar erst am 1. Juli unterschrieben werden, aber er ist schon durch. Für mich die interessanteste Personalie ist Jonathan Toews. der nach 2 Jahren Verletzungspause mit wirklich ja einer Long-Covid und schwierigen Situation jetzt angeblich in seine Heimatstadt zu den Winnipeg Jets geht. Immerhin eine Mannschaft, die letztes Jahr die President's Trophy gewonnen hat. Eine sehr gute Mannschaft und mit seiner Erfahrung und dem, was er natürlich in der Vergangenheit geleistet hat, dreifacher Stanley Cup-Sieger, Playoff-MVP, Captain Serious, wie man immer so schön über ihn sagt, er könnte, wenn gesund, ein unfassbar wichtiger Spieler werden für die Winnipeg Jets, um den endgültigen Schritt zu gehen und auch mal Playoff-Erfolg zu haben. Also es ist für mich die interessanteste Personalie, auch jemand, der keinen neuen Vertrag unterschreiben muss, in dem Sinne kein Free Agent, aber einer, der einen unfassbar langen Leidensweg hinter sich hat und jetzt eben letztes Jahr schon wieder mitgespielt hat und dieses Jahr und in der kommenden Saison ist Gabriel Landeskog, von dem ich erwarte, wenn er wieder gesund wird, dass er einen riesengroßen Unterschied für die Colorado Avalanche ausmachen kann. Und für mich eigentlich zwei Spieler, wo ich sehr gespannt bin, wo die Reise hingeht.
Dann last but not least, Stefan, auch da nochmal ganz kurz den Scheinwerfer auf die Spieler aus dem deutschsprachigen Raum. Über Marco Rossi, den Österreicher, haben wir schon gesprochen, ich glaube in der letzten Ausgabe, genauso wie über JJ Peterka, den Münchner Stürmer von den Buffalo Sabres, also da gerne mal nachhören. Lass uns noch auf 3 andere Personalien schauen, denn auch der Vertrag von Nico Sturm läuft aus, da ist ja die große Frage, bleibt er in der NHL? Ich bin mir da sehr, sehr sicher. Pius Sutter bei den Vancouver Canucks als Schweizer und wer auch noch drauf kommen könnte, und den würde ich jetzt als Dritten da noch mit in den Ring werfen, das ist Philipp Grubauer. Der hat zwar noch einen Vertrag beim Seattle Kraken, aber da gab es ja auch Gerüchte, ob es da einen Buyout gibt oder nicht. Allerdings gab es auch einen Trainerwechsel. Deswegen die Frage bei ihm, kann so ein Trainerwechsel dafür sorgen, dass du nochmal umdenkst und plötzlich sagst, nee, lass den doch lieber mal anschauen. Was glaubst du, wie geht die Personalie aus und wie Sturm und Suter?
Schwer zu sagen, bei Grubauer bin ich wirklich gespannt, was passiert im Sommer. Klar, die Gerüchte gab es immer wieder und er hat ja auch Zeit in der American Hockey League verbracht. Das wird sehr, sehr schwierig. Dann bei Nico Sturm gehe ich davon aus, dass er einen NHL-Vertrag unterschreiben wird. Wie gesagt, wir haben schon am Anfang dieser Situation lange genug über ihn gesprochen, was seine Qualitäten sind. Pius Suter hat eine hervorragende Saison gespielt in Vancouver und ich gehe eigentlich davon aus, dass auch er ein Spieler ist, der einen neuen Vertrag unterschreiben wird, egal wo das dann ist. Sind alles qualitativ hochwertige Spieler, die gezeigt haben, dass sie in die NHL gehören. Man wird gespannt sein, was passiert. Heute früh habe ich das erste Mal gelesen, dass das Gerücht Lukas Reichel nach Edmonton zum Oha. Beispiel als Trade habe ich gelesen. Also von da wird auch interessant sein, was da passiert. Wie gesagt, das ist die schöne Zeit im Sommer, bei dem sich einiges bewegt, über das man dann reden kann. Und ja, da passieren dann halt eben oft auch Dinge, die dann, ja, wo man eben nicht mitgerechnet hat, aber die einfach Spaß machen.
Ja, Marco Rossi habe ich gehört, der Österreicher im Gespräch bei den Vancouver Canucks. Also da könnte es auch zu einem Trade kommen. Ja, wir lassen uns einfach überraschen. Es ist auch nach der Saison, schon vor der Saison mit vielen spannenden Themen. Und wir sind, hoffe ich, doch schlauer in der nächsten und wohl auch letzten Ausgabe vor der Sommerpause von Schlagschuss. Die ist dann Anfang Juli nach dem Draft und nach der Free Agency. Bis dahin haben wir wieder einen Fächer voll Themen, glaube ich, Stefan. Dir erstmal vielen lieben Dank wie immer für deine Expertise, für deine Einschätzungen. Und ich sag bis zum nächsten Mal. Servus, macht's gut.
Ich freue mich drauf, okay, bis dann.